Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Chanukka, dieses hebräische Wort, bedeutet auf Deutsch Weihung oder Einweihung. Das gleichnamige jüdische Fest erinnert an das Jahr 164 vor der Zeitenwende. Damals, also vor bald 2200 Jahren, wurde der zweite Tempel in Jerusalem wieder geweiht, nach dem siegreichen Aufstand der Makkabäer. Sie vertrieben den griechischen Kult aus dem Tempel. Heilig war ihnen, dass die Menorah, der siebenarmige Leuchter, im Tempel niemals erlischt. Doch sie hatten nur noch geweihtes Öl für einen einzigen Tag, das auf wundersame Weise dann aber doch 8 Tage reichte, bis neues Öl bereitstand. So geht zumindest die Legende. Deshalb feiert man Chanukka mit einem 8-armigen Leuchter, eine Kerze für jeden Tag dieses Ölwunders oder auch Lichtwunders. Oder man nimmt einen 9-armigen Leuchter mit einer 9. Kerze, mit der werden dann die anderen angezündet. Ein solcher Leuchter, eine Chanukkia, steht in einer sehr großen Version, 10 Meter hoch, seit einigen Jahren auch vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Am Sonntag zum Entzünden der ersten Kerze wird auch wieder politische Prominenz erwartet. Und das ist Ausdruck davon, dass das jüdische Fest Chanukka in Deutschland inzwischen offenbar einen hohen Stellenwert genießt. Warum ist das so? Das habe ich vor der Sendung den Publizisten Günther Bernd Ginzel gefragt.
Also ob der Stellenwert wirklich so groß ist, weiß ich nicht. Chanukka ist ja nicht eines der ganz zentralen Feste. Aber es ist ein sichtbares Fest. Und es ist die dunkle Jahreszeit. Nicht umsonst findet in dieser dunklen Jahreszeit eben auch Weihnachten statt. Und dieses Symbol, dass in der Dunkelheit das Licht sozusagen eben die Dunkelheit ein Stück weit verdrängt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die Tatsache, dass die hohe Prominenz der Politik daran teilnimmt, ist ein Politikum. Das ist eine religiöse Zeremonie, die ganz nett ist. Das ist eine große Show. So gesehen ist das okay. Es ist so eine Mischung aus amerikanisch und Chabad und Lubavitch ist darauf sehr spezialisiert.
Da müssen Sie mal kurz sagen, wer ist das?
Chabad, das ist Lubavitch? Das ist eine innerjüdische, sehr, sehr, sehr erfolgreiche Gruppierung, die also weltweit vertreten ist. Und die im Grunde genommen sowas betreibt, was man im Christlichen die innere Mission nennt. Sie kümmern sich sehr um die verlorenen Seelen, zum Beispiel die Israelis. Viele Israelis in Berlin, Tausende, haben mit Religion ja gar nicht viel zu tun. Für die bedeutet das nicht viel. Aber es ist genau wie Weihnachten. Leute feiern Weihnachten, ohne dass sie oftmals religiös sind. Und genauso ist das hier auch. Aber ich will das Positive unterstreichen. In dieser Zeit des wachsenden oder des wiederwachsenden Antisemitismus, von Anschlägen, von einem millionenfachen Elend in der Welt, ist dieses Symbol, es wird irgendwann besser werden, und ihr müsst was dafür tun. Das ist das Entscheidende. Und ich glaube, deswegen einfach auch, um öffentlich an der Seite der jüdischen Menschen hier zu stehen, aber darüber hinaus, das ist ja nicht einfach nur etwas, was für Juden gilt, sondern es ist das Symbol, dass Hoffnung besteht, vorausgesetzt, die Menschen tun etwas. Und da ist natürlich die einfachste Übung, ein Kerzchen anzuzünden.
Sie sagten eingangs, dieses Fest ist eigentlich innerjüdisch gar nicht so wichtig. Gibt es also eine Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung von Chanukka und der religiösen Bedeutung?
Ach, das will ich überhaupt gar nicht sagen. Das eine hat mit dem anderen im Grunde genommen überhaupt nichts zu tun. Chanukka ist in sich ein Familienfest. Es ist ein Fest der Kindergärten, der Grundschulen. Ein Fest, das einfach ja sozusagen nicht nur die Generationen zusammenbringt und das eben an 7, 8 Tagen in der Woche. Ich habe das in Jerusalem erlebt. Jerusalem meistens um die Chanukka-Zeit ist miserables Wetter. Stürmisch, Regen, sündflutartig, kalt im Verhältnis. Und wenn Sie dann durch die Straßen bei der Dunkelheit gehen, sehen Sie überall im Fenster die Chanukka-Leuchter. Das ist ein Symbol, das man eben tatsächlich machen soll. Mitteilen, auch nach außen, nicht im Sinne von Missionierung, sondern tatsächlich im Sinne von Licht. Aber dieses Licht repräsentiert etwas, nämlich die Hoffnung auf das Handeln Gottes. Das ist sehr schön, wenn man das so sieht. Und interessanterweise, wie ich das zum ersten Mal so erlebt habe, haben die ersten Christen in Jerusalem dann zur Advents- und Weihnachtszeit angefangen, kleine Weihnachtsbäume mit brennenden Kerzen ins Fenster zu stellen. Es hat die gleiche Botschaft.
Sie haben eben darauf hingewiesen, die Chanukia, der Chanukka-Leuchter, soll nach außen sichtbar im Haus stehen, also im Fenster. Kann man das in Deutschland auch, Sie haben auf den wachsenden Antisemitismus auch hingewiesen, angstfrei und gefahrlos machen?
Im Prinzip ja, wir müssen das einfach richtig einordnen. Es ist einerseits eine Katastrophe und zwar nicht nur für Juden, weil der Rassismus ja insgesamt zunimmt. Opfer sind ja auch nicht nur Juden in Anführung. Aber es ist unerklärlich, die Form von Dummheit, von dem Nachlaufen von irgendwelchen abenteuerlichen Geschichten. Es ist etwas menschenverachtend, arrogantes, überhebliches, egoistisches. Es ist vor allen Dingen eine Negativbotschaft. Und die Tatsache, dass das Chanukka-Licht nun mal seit 3000 Jahren leuchtet und eben nicht ausgegangen ist, trotz all dem, was passiert ist. Und dass Juden, wenn sie Chanukka feiern, zusammen weniger an die Shoah denken, es sei denn, man denkt an seine eigene Familie, an Opa und Oma. Aber die ganz Jungen haben ja diese Erinnerung gar nicht mehr. Es ist einfach eine Freude, zusammen zu feiern, zu tanzen, zu singen. Und dieser Optimismus, dieses Tikkun Nefesh, es geht um das Leben und um das gerechte Leben. Diese Botschaft ist es, die natürlich auch Aggression hervorruft.
Bleiben wir vielleicht trotzdem bei dem Positiven. Sie haben gesagt, Chanukka ist auch gerade für jüdische Kinder wichtig. Springen wir mal zurück in die 50er Jahre, als Sie ein Junge waren, hier in Köln aufgewachsen sind. Welche Erinnerungen haben Sie an Chanukka damals in der jungen Bundesrepublik?
Eine zweifache. Zum einen war es großartig, wie die Überlebenden sich um uns Kinder gekümmert haben. Und da war natürlich Chanukka ideal. Alles strahlte, wir wurden beschert. Es gab einen Chanukka-Ball. Es gab natürlich auch Chanukka-Spiele. Das heißt also, die Geschichte der Makkabäer, auf die wir ja noch kommen, im Spiel nachvollzogen. Wir haben also dann irgendwelche Betttücher bearbeitet bekommen und waren also damit sozusagen jüdische Soldaten von über 2000 Jahren. Und einmal hatte ich also die große Ehre, mit einem Pappschild und einem Holzschwert als Judas Maccabi die Heerscharen der letzten Aufrechten, die den Tempel befreiten, anzuführen. Aber gleichzeitig, diese Feste, alle Feste, auch im Christentum, verändern sich ja. Wenn sie sich nicht verändern, gehen sie unter. Und Chanukka ist hierfür ein ganz wunderbares Beispiel. Und es ist vor allen Dingen ein Beispiel, das Menschen über das Jüdische hinaus zusammenführt. Unser Chanukka-Mann, und einen Chanukka-Mann werden Sie weder in den Makkabäer-Büchern noch in der Bibel finden. Es ist eine rheinische, voraussichtlich eine kölnische Erfahrung. Die Groß- oder Urgroßelterngeneration hat natürlich gesehen, die jüdischen Kinder in der Adventszeit, wo die christlichen Freundinnen und Freunde mit leuchtenden Augen warteten, ihre Türchen öffneten für jeden Tag, bis eben die heilige Nacht kam, die Bescherung. Dort schwärmt man vom Weihnachtsmann, vom Christkind und so weiter. Und was ist mit den jüdischen Kindern? Und darauf haben, ich weiß nicht wer und ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann hat man etwas erfunden, was total unbiblisch und unjüdisch ist, aber wunderbar. Den Chanukka-Mann. Das ist auf der einen Seite Schwachsinn, aber wie das manchmal so ist, es war herrlich. Und unser Chanukka-Mann in der jüdischen Gemeinde zu Köln, und ich sah damals, die Erwachsenen waren zu über 90% Überlebende der Lager, der Ghettos und so weiter. Das war der Oberbürgermeister der Stadt, Theo Braun. Das war keine Demonstration, es kam aus dem Herzen, weil eben die Politik in Köln und auch in vielen anderen Städten, gerade die Lokalpolitik, diese jüdischen Gemeinden, die ja damals noch sehr verunsichert waren, auf wunderbare Art und Weise unterstützten, sehr oft da waren. Und somit hatte er die Ehre, unser Chanukka-Mann zu sein und wir die Freude, von ihm Süßigkeiten geschenkt zu bekommen.
Also auch damals schon quasi die politische Bedeutung oder politischerseits die Bedeutung erkannt.
Vor allen Dingen eine menschliche. Das dürfen wir nicht vergessen. Das war nicht mit irgendeinem Kalkül verbunden. Es kam auf beiden Seiten vom Herzen.
Der Chanukka-Mann, der kommt ja vermutlich vom Weihnachtsmann, der wiederum vom heiligen Nikolaus, also christliche Tradition und jüdische Tradition, ja, vermischen sich hier so ein bisschen. Das bringt uns zu dem Begriff Weinukka, die Zusammenführung der christlichen Weihnachten und des jüdischen Chanukka. Weinukka gibt es, glaube ich, in der jüdischen Bevölkerung, in Teilen der jüdischen Bevölkerung in Deutschland so seit 100 Jahren ungefähr, dass das aufkam, dass man ja so beides miteinander vermischt gefeiert hat. Vielleicht erklären Sie uns, was hat es mit diesem Weinukka auf sich?
Wenig. Es ist im Grunde genommen eine Idee von den christlichen Freunden, die gesehen haben, dass in manchen jüdischen Häusern nicht nur ein Chanukka-Leuchter stand, sondern eben auch ein Weihnachtsbaum. Dieser Weihnachtsbaum hatte aber weniger etwas zu tun mit Christentum, als vielmehr die Überlegung, dass das einfach zum deutschen Brauchtum gehört. Außerdem geht es auf die Germanen der vorchristlichen Zeit zurück. Ich bin ein Gegner einfach des Zusammenfügens ohne Sinn und Verstand. Wir haben so viel Gemeinsamkeiten als Christen und Juden, dass wir aber auch Wert drauf legen müssen auf das Spezifische. Und Weihnachten hat eine andere Botschaft als Chanukka, wenn sie sich auch verbinden. Aber diese Verbindung, also die Verbindung ist sozusagen, dass hier ein Kind im Mittelpunkt steht, und zwar ein jüdisches Kind, das auch noch beschnitten worden ist, nicht wahr, das Jesuskind im Endeffekt. Aber ich finde es unangenehm. Ich weiß, andere Leute sehen es anders, aber ich persönlich finde es unangenehm. Ich habe in meiner Jugend und meiner Kindheit mit den christlichen Freunden wunderbar Weihnachten gefeiert. Ich kenne alle Weihnachtslieder und habe sie voller Inbrunst mitgesungen, weil es einfach dazugehört. Und ich habe Chanukka gefeiert und dann kamen die Freunde zu uns und haben dort auch Chanukka mit uns gefeiert. Man muss da nicht aus allem einen Einheitsbrei machen. Es ist eher unglücklich.
Nun gibt es auch das Umgekehrte, dass Chanukka auch im christlichen Kontext ja gefeiert oder zumindest wahrgenommen wird, indem man da vielleicht auch einen Leuchter ins Gemeindehaus oder ins Pfarrhaus oder so stellt. Sie sind sehr lange im christlich-jüdischen, im jüdisch-christlichen Dialog aktiv. Was halten Sie davon?
Auch da sage ich, das ist eine nette Geste, die keinem schadet, die im Grunde genommen nur positiv ist, und genauso verstehe ich die auch. Das ist ein großer Unterschied. Denn in den Kirchen steht nicht die Chanukia, sondern es steht der alte Leuchter aus dem Tempel, der siebenarmige Leuchter. Das ist eben nicht die Chanukia, und wenn man die dazu tut, erinnert man daran, dass das Christentum ohne Judentum, ohne die Geschichte der Makkabäer eben nicht existieren würde, so wie das Judentum auch nicht. Und deswegen will ich doch nochmal sagen, angesichts dieser ganzen Lichterfreude und der Lichterorgie in unseren Städten müssen wir, und das gilt für Weihnachten wie für Chanukka, ja auch mal nachdenken, warum feiern wir das denn? Das ist doch nicht einfach nur lecker essen und Kinder bescheren und Kerzen anzünden und Romantik pur. Dahinter steckt ja etwas. Die Anfänge von Chanukka sind eine kriegerische. Sie sind eingebettet in die jüdische Geschichte von 3.500, 4.000 Jahren, auch im Lande Israel, des Erobertwerden, des Besetztwerden, des Verschlepptwerdens. Und in diesem Kontext, nach Alexander dem Großen, der sein großes Reich, bevor er gestorben hat, in zwei Teile aufteilte, nämlich ein Teil, nämlich die ägyptische Seite, übernahm die Ptolemäer, und die andere Seite, die syrischen Griechen, die Seleukiden. Die Seleukiden, die führten natürlich, wie es sich gehört, Krieg gegeneinander. Und Israel war und ist ein Durchreiseziel der Armeen von rechts nach links und von links nach rechts seit der Pharaonenzeit. Und im Vorbeigehen haben die Seleukiden dann im 2. Jahrhundert vor Christi Geburt einmal Jerusalem erobert. Das alles war man gewöhnt. Aber sie haben eine radikale Hellenisierung begonnen. Sie haben angefangen, den jüdischen Kult zu verbieten. Der Tempel ist geschändet worden. Alle Tempelgeräte wurden rausgeschafft. Und auf dem Höhepunkt wurde eine Zeus-Statue des Gottes Zeus aufgestellt. Und nun kommt etwas ganz Wichtiges. Ein beträchtlicher Teil der jüdischen Oberschicht bis in die Priesterschaft hinein hat das unterstützt. Die Assimilation an die natürlich kulturell führenden, überlegenen, fanden sie ausgesprochen positiv und opferten dafür im Grunde genommen alles, was eine jüdische Identität anbelangte, was den jüdischen Glauben ausmachte. Und das Interessante ist jetzt, ein Landpriester fing also an um 150 in etwa und hat gesagt, das machen wir nicht mit. Die haben den Gesandten gekillt. Daraus entwickelte sich unter seinem Sohn Judah Maccabi ein revolutionärer Impuls, der also zu Aufständen führte, die oftmals blutig niedergeschlagen worden sind. Aber in diesem Kampf obsiegten die Makkabäer und um 150, also 164 da herum, eroberten sie Jerusalem, gingen in den Tempel, sahen erschüttert, was da passiert ist, reinigten ihn komplett und Judah Maccabi sagte, dass die Wiedereinweihung, das ist im Grunde genommen das Zentrale, die Wiedereinweihung dieses Tempels in wiederum dem allmächtigen, unsichtbaren, nicht darstellbaren Vater im Himmel, wegen mir auch der Mutter im Himmel, wieder zu widmen, den Opferdienst wieder aufzunehmen, das wollen Juden fortan 8 Tage lang feiern. Da war im Grunde genommen von unserem heutigen Chanukka-Fest nur der Grund gelegt. Das ging dann weiter, sehr viel später, und dann sind wir schon in einer Zeit, wo auch die Evangelien eine Rolle spielten. Das Entscheidende war jetzt eine Reform eines besonders bedeutenden pharisäischen hohen Priesters, der nämlich verpflichtend die Erziehung einführte für Kinder. Weltweit zum ersten Mal hat der Staat oder die Autorität unterstützt, dass Kinder etwas lernen. Das ist geblieben bis heute und ist über Jahrhunderte der große Unterschied gewesen in der Masse zwischen Juden und Nichtjuden. Auf diese Art und Weise aber war im Endeffekt, als auch der zweite Tempel, jetzt der herodianische Tempel, zerstört wurde, wiederum Juden vertrieben wurden, Juden flüchten mussten, nahmen sie die Erinnerung an Chanukka mit. Und die Rabbinen wollten jetzt etwas deutlich machen. Nicht die militärische Kraft der Makkabäer hat damals den Tempel wieder eingeweiht. Nicht irgendetwas kann uns heute davon abhalten, weiterhin Juden zu sein, trotz der Zerstörung des Tempels. Und auf diese Art und Weise kommt plötzlich eine Legende mit ins Spiel.
Die vom Ölwunder. Vom Ölwunder, genau. Auf das wollte ich Sie auch gerade ansprechen.
Das Entscheidende ist, seit der Erschaffung der Welt, über den Bundesschluss am Sinai, dem Auszug aus Ägypten, über Chanukka bis heute, Gott befreit. Nicht die Macht der Waffen, nicht die Macht der Kriegshelden. Und deswegen im Exil feiern wir nicht nur Chanukka, sondern wir bauen die Lehrhallen aus und unser Tempel, das sind die Akademien, unser Tempel ist das Haus, unser Altar ist der Esstisch der Familie. Und auf diese Art und Weise war es möglich, dass Juden überleben konnten. Egal wie arm sie waren, egal wie verfolgt sie waren, sie zündeten eine Kerze an und wussten, irgendwann, auch wenn wir es nicht erleben, wird Gott es verändern. Gott lässt nicht zu, dass wir generell umkommen. Wir sind als Israel ein ewiges Licht. Unsere Existenz dokumentiert, dass es eine höhere Macht gibt, etwas, das wir nicht aus unseren eigenen Kräften erklären können. Mit anderen Worten, Chanukka hat jetzt so eine Mischungsbedeutung, gerade in dieser Zeit. Einerseits eine völlig unbeschwerte kindliche Freude über die Freude der Kinder. Andererseits die Verpflichtung, wir haben eine Verantwortung über uns hinaus.
Sie hören den Deutschlandfunk im Gespräch mit dem Publizisten Günther Bernd Ginzel. Herr Ginzel, jetzt haben wir viel über die Hintergründe, die historischen Hintergründe von Chanukka erfahren, auch über die Bedeutung, die das Fest bis heute hat. In einem Jahr, in dem an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert wird, mit vielen Veranstaltungen, Veröffentlichungen und so weiter. Glauben Sie, dass dieses Jubiläumsjahr dazu führt, dass zum Beispiel jetzt konkret an Chanukka festgemacht, mehr Menschen wissen, dass jetzt Chanukka ist, dieses jüdische Fest, und was Chanukka ist?
Ich bin da ein bisschen skeptisch, was übrigens überhaupt nicht gegen die Initiative und die Durchführung, das Engagement dieser 1700-Jahr-Feiern spricht. Sehen Sie, nehmen wir Köln. Die jüdische Gemeinschaft hier in Köln mit 2-3 Dutzend jüdischen Handwerkerfamilien, zum Teil auch relativ vielen Armen, war tief integriert, war Teil dieser Stadtgesellschaft, Teil des Kölner Karnevals, Teil des Wirtschaftslebens. Viele Nichtjuden kannten die jüdischen Bräuche, wussten, wann jüdische Feiertage sind. Im Elternhaus meiner Mutter, die waren sehr fromm, die haben am Schabbat im Dunkeln gesessen, weil sie das Licht nicht anmachten. Die Nachbarn wussten das. Das war gar kein Problem. Die kamen vorbei und haben ihnen das Licht angemacht. Trotzdem war im Endeffekt der Siegeszug der Nazis mit allem Schrecklichen nicht im Ansatz aufhaltbar. Als in der Kristallnacht das Geschäft meiner Großeltern zerdeppert wurde, standen draußen, und das hat meinen Opa beinahe umgebracht, einige seiner Kriegskameraden, mit denen er die Hölle des Ersten Weltkrieges durchstanden hat, und haben lachend gefeixt. Von daher habe ich eine vielleicht altersbedingte Skepsis, was nicht dagegen spricht. Was wir allerdings überlegen müssen ist, was passiert denn jetzt nach diesem Jahr? Irgendwo ist ein antisemitischer, rassistischer Vorfall, das wird sofort Geld gemacht, es werden Projekte gemacht. Und in ganz kurzer Zeit ist das alles wieder vorbei. Wir brauchen eine Kontinuität. Wir müssen grundsätzlich die Lehrerfortbildung neu überdenken. Die Lehrer haben bekommen viel zu wenig Freiheiten für Lehrerfortbildung. Das rächt sich. Nicht, dass die von der Gesinnung her, aber sie sind heute hilflos, wenn Antisemitismus in der Schule aufkommt, wenn Anti-Islam-Sprüche deutlich werden. Hier ist sehr viel mehr zu tun und das bedarf einer Kontinuität. Mit anderen Worten, ich glaube, diese 1700 Jahre haben einen Impuls gesetzt. Einen Antisemiten werden sie nicht überzeugen. Der wird höchstens was von der Macht des Judentums sprechen, dass es denen gelungen ist, dass man ein ganzes Jahr sich mit ihnen beschäftigt. Hier ist die Kontinuität gefordert, aber es ist eine Basis, denn wenn ich das richtig sehe, sind die allermeisten Veranstaltungen, Ausstellungen, Kolloquien, ich weiß nicht was alles, von christlichen Akademien, von christlichen Gemeinden, von sehr engagierten nichtjüdischen Menschen zusammen mit allen organisiert worden. Das ist positiv und ich sehe das ja bis hin zum Zentralrat der Juden in Deutschland, der etwas aufgegriffen hat, das, als ich damit anfing, absolut tabu war. Heute kommen christliche, jüdische und muslimische Menschen zusammen, junge Leute zusammen und machen etwas zusammen. Dieses Zusammentun, das ist im Grunde genommen das Wesentliche, das das Ergebnis sein müsste dieses Jubiläumsjahres.
Der Publizist Günther Bernd Ginzel mit einer kurzen Bilanz zum Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und mit ausführlichen Einblicken zum jüdischen Fest Chanukka, was jetzt am Sonntag beginnt. Da wird die erste Kerze entzündet. Herr Ginzel, ganz vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch meinerseits.